Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli 2013 und Sie hören einen Podcast hier auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Teugsdorf und am Telefon bin ich sehr froh, Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Helga, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Nun, also ich sage jetzt mal, auch wenn das nicht alle Zuhörer sicherlich in jedem Detail mitverfolgt haben, aber in den letzten Tagen hat sich in vielen Diskussionen mit dir und auch mit deinem Ehemann ein Weltbild gezeigt, das irgendwie gleichermaßen schrecklich ist, wie auch Potenzial birgt, dass tatsächlich Lösungen sich durchsetzen, über die wir seit vielen Jahren sprechen. Vielleicht bevor wir auf Einzelheiten eingehen, würde ich dich bitten, denn das ist eine deiner ganz, ganz großen Stärken, uns kurz mal einen Überblick darüber zu geben, wie sich die Weltlage vor deinem Auge darstellt und ja, worauf einfach zu achten ist. Viele der Dinge sind ja den Leuten nicht entgangen. Ägypten, NSA, NSA und Snowden. Also es gibt viel, aber wie sieht es da für dich aus?
Ja, ich denke mal, dass wenn man die ganze Propaganda und Politiker-Sprech-Konfetti mal wegnimmt, dann sieht man eigentlich sehr klar, dass die zugespitzte Finanzkrise, die ja wirklich wieder sehr deutlich macht, dass wir vor einer potenziellen Desintegration des Finanzsystems stehen, sei es jetzt wegen der großen Banken too big to fail oder Eurokrise ist voll zurück oder war nie weg, ist es sehr klar, dass die internationale Finanzoligarchie offen dafür aufruft, praktisch diese Krise mit denselben Methoden zu lösen wie in den 30er Jahren. Das heißt Faschismus. Es gibt also ein entsprechendes Papier, was ich unseren Lesern nur empfehlen kann, sich das selber mal anzugucken, von JP Morgan, in dem sie genau den Punkt machen, dass nur Lösungen wie in den 30er Jahren geeignet sind, das Problem zu lösen. Und was sie damit meinen, ist natürlich genau das, was wir an brutaler Austerität, Sparpolitik durch die Troika in Südeuropa gesehen haben, in Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal, Italien. Das heißt, eine Sparpolitik, die so brutal ist, dass sie in der Tat lebensverkürzend ist. Also mit anderen Worten, die Lebenserwartung dramatisch reduziert durch Methoden wie Kürzungen im Gesundheitsbereich, Kürzungen der Renten, der Pensionen, der Verlängerung des Lebensarbeitszeit und so fort, die alle zusammen den Effekt haben, dass viele Leute eben einfach in ihrer Lebenszeit eingeschränkt werden. Und das ist also eine ganz offene faschistische Politik. Gestern zum Beispiel war in der Washington Post ein Artikel, dass also im Fall von Detroit, dass auch Griechenland sei, dass die fetten Pensionen und Renten der Grund seien, das müsste also drastisch gekürzt werden. Na, an Zynismus ist das nicht mehr zu überbieten, weil in Griechenland hat diese Sparpolitik bereits vielen Menschen das Leben gekostet. Im Fall von Detroit, die Stadt ist vollkommen, also aus der viertreichsten Stadt Amerikas vor rund 50 Jahren, ist Detroit heute ein Trümmerfeld. Alles liegt da nieder, Kriminalität ist horrend, die Arbeitslosigkeit über 50%, alles zerfällt. Und da zu sagen, es wären die fetten Renten, die das Problem sind, es zeigt einfach die Geisteshaltung von solchen Leuten. Also mit anderen Worten, die wollen faschistische Lösungen durchsetzen und die wollen alle Regierungen, die sich dem widersetzen, einfach beseitigen. Das ist die Realität. Und deshalb muss man im Grunde diese Auswüchse, die sich jetzt durch die Enthüllungen von Snowden gezeigt haben in Bezug auf die totale Ausspionierung der Weltbevölkerung, muss man wirklich sagen, durch den NSA und durch die britische Behörde, die mit dem Programm Tempora sogar noch mehr Kategorien ausspioniert als selbst der NSA. Und das wird in den europäischen Medien viel zu wenig erwähnt und natürlich auch die Franzosen. Damit ist praktisch ein Überwachungsstaat entstanden, der die Menschenrechte, das Recht auf Privatsphäre vollkommen verletzt und was wirklich ein völkerrechtlicher Epochenwandel ist, der so nicht hingenommen werden darf, wenn überhaupt irgendetwas von Freiheit und Menschenrechten übrig bleiben soll. Und ich finde es einen absoluten Skandal, wenn dann die Frau Merkel in ihrem neuesten Interview mit der Zeit praktisch sagt, nein, man könnte den Stasi mit dem NSA nicht vergleichen. Das eine wäre ein Rechtsstaat und das andere eben nicht. Die Realität ist, dass wenn man sich die Praktiken des NSA und der entsprechenden britischen Organisation anguckt, das ist viel, viel schlimmer. Der Mielke und der Markus Wolf, die würden sich vor Neid im Grabe umdrehen, wenn sie die technischen Möglichkeiten sehen würden, die heute angewandt werden und die im Grunde, also wirklich, also ja, im Grunde eine ganz, ganz nicht hinzunehmende Verletzung von Menschenrechten und Völkerrecht darstellen. Und wenn die Frau Merkel sich da auf die Seite stellt von Obama und Cameron und der britischen Regierung und der amerikanischen Regierung, dann stellt sie sich ganz einwandfrei auf die Seite des Unrechtsstaates. Und das sollte also wirklich jeder Bürger sich nochmal überlegen, ob er so eine Kanzlerin wirklich haben will. Also ich denke, wir sind an einem absoluten Scheideweg angekommen, wo im Grunde wirklich die Idee der Verfassung, die Idee der Rechtsstaatlichkeit nicht nur auf der Tagesordnung steht, sondern in allerhöchster Gefahr ist. Und das ist nicht hinzunehmen und ich kann nur hoffen, dass also die Menschen sich die Sache wirklich durchdenken, weil das Argument, dass derjenige, der rechtschaffen ist, sich keine Sorgen machen müsste, sondern nur die, was Kriminelles im Schilde führen, das ist dasselbe Argument, was die britische Krone zur Zeit der amerikanischen Revolution hatte, als nämlich damals die Truppen auch das Recht für sich in Anspruch nahmen, jedes Haus zu durchsuchen und praktisch die privaten Räume da zu durchsuchen. Und damals war eben genau das Argument, gegen das die amerikanische Revolution unter anderem gemacht wurde. Und wir haben leider in Deutschland noch nie eine erfolgreiche republikanische Revolution gemacht und offensichtlich fehlt diese Erfahrung ganz besonders der Frau Merkel.
Ja, mit Sicherheit. Also ich war auch ziemlich entsetzt. Ich habe das vorhin erst gelesen im Internet, was du gerade erwähntest, dieses Interview mit der Zeit. Und irgendwie erinnert mich das an so eine typische, das ist auch so eine typische Methode, dann das sowas in so einen merkwürdigen Kontext zu ziehen und zu sagen, naja, das kann man nicht vergleichen, weil die DDR war eine Diktatur. Also ich denke, das wird tatsächlich auch viele Leute ärgern, denn was ja bisher diesen doch gigantischen Skandal ausgezeichnet hat hier in Deutschland, ist ja wirklich die Abwesenheit oder auch, wie das ja auch schon festgestellt worden ist, auch die irgendwie die Unfähigkeit, über sowas in irgendeiner Form zu diskutieren. Und ich weiß nicht so ganz, hast du eine Vorstellung, worauf das überhaupt zurückzuführen ist? Wie kann sowas sein? Ich meine, das ist ja nun kein Geheimnis, da wird auch keiner jetzt irgendwie dann vorbeikommen, das irgendwie nicht mitzukriegen oder so. Aber wie erklärst du dir das, dass das so wenig öffentliche Diskussionen bis jetzt mit sich gebracht hat? Das geht ja nur schon einige Wochen.
Naja, also ich denke mal, diese Diskussion, die entwickelt sich doch mehr, als man das vielleicht aus den Medien oder zumindest wenn man die Welt liest, dann denkt man, die Diskussion ist gar nicht da. Und ich muss ausnahmsweise mal den Spiegel lohnen, was also fast nie vorkommt. Aber in dem Fall muss ich sagen, der Spiegel hatte einige Artikel, die also zumindest das Thema mal angesprochen haben, unter anderem von Jakob Augstein, der eben richtigerweise den Punkt gemacht hat, dass wenn gerade wir Deutsche irgendetwas aus zwei Diktaturen von Gestapo und Stasi gelernt haben, dann ist es das, dass wir das jetzt nicht akzeptieren dürfen. Und das ist ja also die totale Ausspionierung von Menschen, hätten wir eigentlich durch das Dritte Reich und dann nochmal durch die DDR genügend ja, verachten lernen müssen oder wirklich ablehnen müssen, dass man nicht verstehen kann, warum die Leute jetzt so angepasst sind. Aber ich glaube, dass da eine Unterströmung dabei ist, sich zu entwickeln, die also leider dauert das bei manchen Leuten ein paar Wochen, ehe sie das irgendwie völlig realisieren. Aber ich denke mal, dass das nicht weggehen wird, sondern das ist ja auch weltweit. Also jetzt stellt sich heraus, beziehungsweise der Snowden hat gesagt, dass also praktisch die USA und Israel gemeinsam diesen Computervirus Stuxnet gegen Iran entwickelt haben, eingesetzt haben, was ja auch eigentlich eine kriegerische Handlung ist. Dann stellt sich jetzt heraus, dass in Brasilien auch nicht nur Personen und Staatsgeheimnisse, sondern auch militärische und wirtschaftliche Spionage gemacht wurde. Und die Präsidentin von Brasilien hat jetzt deshalb gefordert, dass das Ganze vor die UN-Generalversammlung gebracht werden muss, weil das praktisch die allerletzte Instanz ist, von der überhaupt noch irgendwas kommen kann. Das ist sicherlich eine gut gemeinte Idee, aber die UN-Generalvollversammlung wird das auch nicht lösen, sondern es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg, wie man das lösen kann. Und das ist, dass wenn man den Zusammenhang versteht zwischen der Endphase der Desintegration des Weltfinanzsystems und dieser NSA, ich glaube, das heißt JCHQ, also der britische Tempora-Programm. Wenn man das im Zusammenhang sieht, dann sind ja jetzt schon einige Erklärungen abgegeben worden, die eben sagen, hier, es geht also auch um Wirtschaftsspionage, nicht nur von Patenten, von Unternehmen, sondern eben auch von Banken. Bankpläne sind ausspioniert worden mit dem Ziel, praktisch das zur Manipulation von Märkten zu benutzen. Und gerade jetzt hat S&P wieder Italien runtergestuft, weil es also von Italien extrem übel angemerkt wird, weil es natürlich sofort katastrophale Wirkungen hat. Also mit anderen Worten, man kann diese Finanz, sagen wir, Oligarchie, die jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr dafür gesorgt hat, dass die Staaten der G20 nichts getan haben, um diese außer Kontrolle geratene Spekulation wieder einzufangen. Das heißt, die sogenannten Großbanken, die zu groß sind, um unterzugehen, too big to fail, der Druck, den die auf die Regierungen ausgeübt haben, damit die Regierungen alles machen, was die Banken in ihrem Interesse gerne hätten, und das Ausspionieren von Wirtschafts- und Finanzspionage, das ist meiner Meinung nach, gehört das absolut zusammen. Und deshalb kann man beide Übel, also das Übel der endlosen Rettungspakete und neuerdings der Enteignung durch das sogenannte Bail-in, also die Zypern, das Zypern-Modell, und die, eben diese weltweite Überwachungsskandal, beides kann man nur stoppen durch eine einzige Maßnahme, und das ist die sofortige Einführung von Glass-Steagall in der Tradition von Franklin D. Roosevelt. Damit würde man im Grunde den Schlussstrich ziehen, diesen Spekulationsapparat bankrottieren, dann im Grunde sofort durch eine Trennung der Banken die Geschäftsbanken unter Schutz stellen und mit neuen Kreditlinien ausstatten, und dann könnte man die Realwirtschaft wieder aufbauen. Das ist der einzige Schnitt, der wirklich in der Lage wäre, die beiden Übel gleichzeitig zu beenden.
Herr Helger, ein weiteres Übel, das du ja in der letzten Zeit auch öfter diskutiert hast, weil das leider nun seit einigen Jahren auch ein großer Fokus ist unserer internationalen Mobilisierung, ist die Kriegsgefahr. Und jetzt durch die jüngsten Ereignisse, den Sturz des ägyptischen Präsidenten Morsi, sieht es ja momentan dort auch nicht wahnsinnig rosig aus. Also man liest jetzt hier immer wieder über Tote bei Demonstrationen. Von verschiedenen Seiten wurde geäußert die Befürchtung, dass Ägypten eben in einen Bürgerkrieg reinschlittern kann. Und ich weiß auch, dass das eines der Themen war bei diesem doch recht bemerkenswerten Webcast deines Ehemannes am letzten Freitag. Wie schätzt du die Lage ein, nicht nur bezüglich auf Ägypten, sondern natürlich auch Syrien, die Türkei, Iran, also das ganze Krisengebiet, wenn man so will, im Nahen Osten für die Lage der Welt?
Ja, also ich meine, Präsident Putin hat gewarnt, dass also Ägypten jetzt vor einem Bürgerkrieg steht, potenziell genauso schrecklich wie in Syrien. Die Muslimbrüderschaft hat angekündigt, hat praktisch dasselbe gesagt und hat sich also jetzt nicht bereit erklärt, bei so einer Übergangsregierung mitzumachen. Also wir sitzen da in Bezug auf Ägypten wirklich auf einem totalen Pulverfass, das zusammen mit Syrien und natürlich der gesamten Region. Also wir sind immer noch am Rande des Dritten Weltkriegs, weil es braucht nur noch eine kleine Sache dazu zu kommen. Also angenommen, es passiert jetzt irgendwas und der Ölpreis geht auf 120 Dollar, dann wäre das angesichts der angespannten Lage genug, um wirklich den endgültigen Stoß zu bewirken und eine Desintegration des Finanzsystems. Es braucht nur noch eine Sache dazu zu kommen und die Lage kann wirklich zum Dritten Weltkrieg führen. Das heißt, wir waren ja schon ganz nah in der Nähe nach dem israelischen Angriff auf Damaskus vor wenigen Monaten, wo im Grunde zwei Nuklearmächte, Russland und Israel, in einem offenen Konflikt, also ganz nah dran waren. Also mit anderen Worten, zu der ganzen Finanzsituation, Faschismusgefahr, muss man die Kriegsgefahr als absolut dazugehörig sehen. Und das alles zusammen ist eigentlich so ungeheuerlich, dass man wirklich verstehen muss, wir sind als menschliche Gattung in einer existenziellen Krise. Und die Frage ist, können wir rechtzeitig Fehlentwicklungen korrigieren oder sind wir dazu verdammt, den Weg wie die Lemminge bis zum Kliff zu gehen und unsere eigene Vernichtung in Gang zu setzen? Und ich bin optimistisch. Es sind viele patriotische Kräfte in Amerika am Werk, die also zum Teil auch diese ganzen Skandale, in die die Obama-Administration jetzt verstrickt ist, also zum Beispiel die Umstände des Mordanschlages gegen den Botschafter Stevens in Benghazi, die ganze Frage der Nutzung oder Missbrauchs der Steuerbehörde gegen politische Gegner, diese IRS-Geschichte, oder Fast and Furious, die Frage, was ist mit dem Waffenhandel an die Drogenmafia in Mexiko, oder die ganze Frage der Executive Power, also dass man im Grunde den Kongress umgeht bei Benennungen von Posten, beim Einsatz von kriegerischen Aktionen, sei es jetzt gegen Libyen oder potenziell eben auch gegen Syrien. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Prozess, wo viele Kräfte mitmischen und diese Skandale, einschließlich dieser NSA-Affäre, da hängen noch sehr viel mehr Personen dran, dass im Grunde versucht wird, das zu stoppen. Und ich glaube, dass einige Personen oder Kreise in Amerika aus der Tatsache, dass der Kongress seine Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive nicht benutzt hat oder nicht angewandt hat und die Medien das auch nicht gemacht haben und auch die Gerichtsbarkeit nicht eingegriffen hat. Ich glaube, dass viele dieser Skandale an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil es eben auch im Sicherheitsbereich Leute gibt, die sagen, dann muss eben die Sache durch Skandale an die Öffentlichkeit kommen, dann müssen wir eben denselben Weg gehen wie mit Richard Nixon. Das heißt, dann muss eine Atmosphäre geschaffen werden, wo der Kongress gezwungen wird, seiner Pflicht nachzukommen. Und deshalb ist auch die Frage von einem Amtsenthebungsverfahren gegen Obama absolut in der Diskussion. Das sind natürlich alles ganz ungeheuerliche Entwicklungen und nur einen ganz kleinen Bruchteil davon wird man durch die Medien mitkriegen können. Mhm. Aber wenn man auf unsere Webseiten geht, dann hat man eine gute Chance, ein richtiges Bild über diese Sachen zu kriegen.
Das wäre unter anderem jetzt auch noch nämlich eine Frage gewesen. Du sagtest gerade, du bist optimistisch. Und das ist etwas, ich glaube, das kommt in vielen Diskussionen erstmal rum, wenn man sich die Welt so anschaut. Und da habe ich eingangs nämlich auch ein bisschen mit Worten gerungen. Eigentlich stehen einem irgendwie die Haare zu Berge. Und das kriege ich auch selber mit. Und das erleben wir hier oft in Diskussionen, dass natürlich da auch Ausweichmechanismen und Verdrängung eintritt. Und man will eigentlich lieber gar nicht hingucken und sich gar nicht ausmalen wollen, was da alles dabei rauskommt. Und du hast ja hier nun so einen riesen Brocken hingeworfen am Anfang, nämlich Faschismus als Lösung. Also aus Seiten der Finanzoligarchie, die natürlich da, wo Schulden da sind, eben nicht durch Streichung der Schulden, sondern durch Streichung des Schuldners die ganze Sache irgendwie hinbiegen wollen. Und dein Ehemann hat oft genug darüber gesprochen, dass das Ganze eben auch nicht zu trennen ist von dieser Absicht, die Weltbevölkerung ganz drastisch zu reduzieren. Aber aus welcher Quelle schöpft man denn als einzelner Mensch in einer solchen Lage Optimismus, der ja irgendwo sehr wichtig ist, um auch handlungsfähig zu bleiben?
Naja, also da du schon meinen Ehemann erwähnt hast, der hat seit geraumer Zeit eine ganz wichtige Debatte in Gang gebracht, also in unserer internationalen Organisation und durchaus auch in Webcasts, also öffentlich, über die Notwendigkeit, dass man wegkommen muss von der Idee, dass die einzige menschliche Erkenntnis basiert auf der Basis von sinnlicher Wahrnehmung. Und dass man stattdessen zu den Prinzipien kommen muss, die sich hinter diesen sinnlichen Eindrücken verbergen, von denen die sinnlichen Eindrücke gewissermaßen nur die Fußstapfen sind, aber nicht das Ding, was diese Fußstapfen da in den Sand gesetzt hat oder wie Plato sagt in seinem Höhlengleichnis, das sind die Schatten an der Wand von etwas, also in der Höhle, von etwas, was sich außerhalb der Höhle bewegt. Und im Grunde ist diese Frage, wie kann man davon wegkommen, dass man sagt, das ist aber jetzt meine Erfahrung, das habe ich erlebt und so ist es eben, oder das habe ich selbst schwarz auf weiß gelesen oder ich habe es gehört oder wie auch immer, dass man von der Ebene wegkommt und wirklich versteht, dass sowohl historische Prozesse als auch naturwissenschaftliche Prozesse oder Entwicklungen in der klassischen Kunst, dass das ja alles Dinge sind, die im Bereich der Prinzipien anzusiedeln sind und nicht in Bezug auf Tatsachen, die sich aneinanderreihen als Folge von anscheinend faktischen Dingen. Also zum Beispiel, dass man wirklich lernt zu verstehen, oder dass man anfängt, die Sache von oben zu betrachten, dass man Prozesse denkt, dass man im Grunde Prinzipien erkennt, die sich hinter den eigentlichen Erscheinungsformen verbergen. Und naja, wenn man halt so anfängt, sich zu trainieren, so zu denken, dass man eben zum Beispiel überlegt, wie ist das physische Universum als Ganzes, also unser Universum, in dem die Erde ja nur ein winziger Planet ist in einem Sonnensystem, in einer Galaxie, im Rahmen von Milliarden von Galaxien, dass man über Prozesse auf der Erde denken muss vom Standpunkt des Universums und nicht irgendwie als wäre die Welt so ein kleines geschlossenes Aquarium, was man dann projiziert auf das Universum als Ganze. Oder dass man zum Beispiel überlegt, wie in der klassischen Kultur, also zum Beispiel im klassischen Drama, ein Selbstbewusstsein hergestellt werden kann, wie es zum Beispiel, wenn man an Schiller denkt, Wallenstein, die Wallenstein-Trilogie, dann hat man ja den Prolog vor dem Stück, man hat Wallensteins Lager Und damit hat man schon mal zwei Gesichtspunkte, von denen man dann selbst reflexiv über die eigentliche Tragödie, die sich in den Piccolomini und in Wallensteins Tod dann abspielt, betrachten kann. Das heißt, man guckt nicht nur, was die führenden Figuren da machen, Wallenstein, die Piccolominis, Max und Thekla, sondern man hat in gewisser Weise den selbstbewussten Blick vom Standpunkt des Prologs und dann nochmal vom Standpunkt von Wallensteins Lager, wie sich nämlich die große Geschichte in den Augen der einfachen Soldaten widerspiegelt. Und damit hat man im Grunde eine andere Ebene des Selbstbewusstseins eben erreicht. Und mein Mann hat also jetzt zum Beispiel vor allen Dingen auf die Rolle des Chors hingewiesen, etwa bei Heinrich dem V. Ich habe also auch nochmal mir den Chor oder die Schrift von Schiller über den Gebrauch des Chors als Vorrede zur Braut von Messina durchgelesen. Und das ist also extrem nützlich, weil Schiller da eben ganz klar sagt, genau dieses Problem beschreibt, indem er eben sagt, dass man eben wirklich vom Standpunkt des Chors denken muss. Das heißt, der Instanz, die eben die universellen Wahrheiten repräsentiert und von der Ebene aus dann das, was eigentlich im Drama passiert, ganz anders selbstbewusst gemacht wird als die Menschen, die da auf der Bühne irgendwie spielen und in der Tragödie befangen sind. Klingt jetzt vielleicht sehr kompliziert, aber es ist eigentlich dasselbe, wie was der Schiller mit seiner Schrift über das Erhabene beschreibt. Wo ist die menschliche Identität angesiedelt? Solange der Mensch nur ein physisches Wesen ist, wird er immer von Ängsten geplagt sein, weil seine physische Existenz natürlich gefährdet und schwach ist und jedes starke Tier schon stärker ist als der Mensch. Und deshalb sagt der Schiller eben, muss man seine Identität knüpfen an Werte, die über die eigene Existenz hinausgehen. Und damit im Grunde wird man zwar nicht physisch sicher, aber man wird moralisch sicher. Und diese moralische Sicherheit und das Wissen, dass man in Übereinstimmung mit dem Naturrecht sich befindet oder zumindest in einer großen Annäherung daran, das ist eigentlich eine innere Stärke, die man sich erarbeiten kann und die einen dann auch frei macht. Und ich glaube, diese innere Freiheit, das ist im Augenblick in dieser Welt, die von einem totalen Überwachungsstaat bedroht ist, vielleicht die wichtigste Qualität überhaupt. Und deshalb legen wir auch so sehr, sehr große Betonung auf die klassische Kultur, weil die klassische Kultur in Musik, in Drama, in Dichtung, auch selbst Malerei und Architektur, genau diese innere Freiheit des Menschen bestärkt. Und das ist eigentlich das, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Das hat nur der Mensch. Und deshalb ist es eine ganz, ganz wichtige Qualität, die einem dann auch, ja, wenn man sie erst mal hat oder daran arbeitet, ganz hat man sie nie. Es ist ein Prozess der Vervollkommnung und Weiterentwicklung. Aber wenn man diese innere Freiheit hat, dann ist man optimistisch, weil man dann im Grunde, ja, dann hat man im Grunde die Idee, dass dieses System, was jetzt die Welt bedroht, sich eben nicht mit diesen Gesetzen in Übereinstimmung bringt und auch untergehen wird. Die einzige Frage ist natürlich, ob dieses System die ganze Menschheit mit in den Abgrund reißen wird oder ob wir das rechtzeitig verhindern können. Und deshalb machen wir auch diesen Kampf für Glass-Steagall, also für die Trennung der Banken und die Beendigung dieses Monetarismus, weil das würde das im Grunde relativ einfach lösen. Das hat Franklin D. Roosevelt 1933 schon mal demonstriert, dass es geht. Und zum Glück sind in Amerika diese Erinnerungen an das, was Roosevelt in den 30er Jahren gemacht hat, noch ganz lebendig.
Ja, und es ist ja auch absolut unsere Absicht, dass wir das schaffen können. Ich will vielleicht an dem Punkt, weil das natürlich wirklich tolle, tolle Gedanken sind, für die man sich etwas Zeit nehmen muss, nach dem Anhören dieser Sendung, auch in dieser Sache kurz ein bisschen Werbung machen, denn ich glaube, ich denke, es gibt nichts, was so dumm ist eigentlich, als in so einer Situation Zaungast zu bleiben. Und einerseits würde ich also jeden auch auffordern, jetzt Mitglied zu werden bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, aber auch die wunderbare Zeitung Neue Solidarität zu lesen. Denn viele der Themen, die du jetzt in dieser Kürze hier sehr gedrängt angestoßen hast, sind ja in Artikeln immer wieder ausgeführt, auch mit neuen Entdeckungen. Es gibt ein fantastisches Archiv, also die Zeitung ist im 40. Jahrgang, da ist also enorm viel Arbeit schon reingegangen von dir und vielen anderen Autoren. Also das dient auch natürlich dazu, uns die Mittel zu geben, um diesen Kampf weiterführen zu können, die ja also mit ganz mit Idealismus und Liebe allein macht sich's nicht. Da gehört auch eine ganze Menge Logistik dazu. Und also das wäre von meiner Seite der Aufruf. Und meine Frage vielleicht noch anschließend an alles andere. Wir haben jetzt momentan natürlich eine Sommerpause, die aufgrund des Bundestagswahlkampfes wahrscheinlich noch länger ausfällt, zumindest wenn es so ist, wie das üblicherweise gehandhabt wird. Ich würde gern wissen, weil ich weiß, dass es auch viele Leute interessiert, sieht das in Amerika ähnlich aus? Oder was sind eigentlich dort jetzt die Pläne auch unserer Organisation? Denn ich glaube, viele Augen sind halt auf diesem Kontinent jetzt mit diesen vielen Skandalen und der Frage, wo es dahin wirklich hingehen soll. Vielleicht hast du da noch einen Einblick. Ich hätte es früher gefragt, wenn ich gewusst hätte, dass schon so eine fantastische Antwort kommt, aber ich möchte es doch noch dranhängen, weil es nicht unwichtig ist.
Naja, also erstmal ist ja der Kongress noch im Juli in Sitzung und die LPEC, La Rouge-PEC-Organisation hat praktisch eine nationale Mobilisierung, praktisch viele, viele Bürger aus möglichst allen Staaten aufzufordern, mit Lobbyarbeit zu machen im Kongress, um damit die Lobbyarbeit der Wall Street, die da auch massiv vertreten ist, gegenzusteuern. Und das ist wirklich ein Nahkampf, weil es ist völlig klar, dass Abgeordnete unter Druck gesetzt werden, nicht Glass-Steagall zu unterschreiben. Und dann haben wir dann halt viele Bürger vermittelt durch Bürgermeister, Stadträte, Landtagsabgeordnete, aber eben auch direkt, die wiederum sich an ihre Abgeordneten wenden und sagen, du musst Glass-Steagall durchsetzen, das ist die Frage der Existenz der USA. Und diese Mobilisierung hat ja schon einen sehr guten Effekt gehabt, also gerade heute oder gestern hat die 68. Kongressabgeordnete ihre Unterschrift unter Glass-Steagall gegeben. Und jetzt sind 23 Staaten, die Resolutionen eingebracht oder zum Teil verabschiedet haben für Glass-Steagall. Ein Senator bisher, aber das bedeutet, dass der Kampf für Glass-Steagall ist wirklich also in gutem Zustand und voll entbrannt. Und dann wird natürlich der Versuch gemacht werden, dem Kongress zu sagen, dass er nicht in die Sommerpause gehen darf, weil in der Krise wäre das also absolut unverantwortlich, jetzt einfach dann bis irgendwann im Herbst da in Urlaub zu gehen. Aber das ist noch nicht entschieden. Also ich denke mal, da wird noch sehr viel passieren. Es sind also sehr viele Anhörungen zu den verschiedenen Skandalen. Darüber hört man in Europa gar nichts, aber die sind voll im Gang. Und es ist auch ziemlich klar, dass jetzt eine offene Kontroverse entstanden ist zwischen Patrioten, die sagen, diese NSA-Sache, das geht ja nicht nur gegen Bürger in der ganzen Welt, sondern auch gegen amerikanische Bürger, die genauso ausspioniert werden. Das ist im Grunde eine völlige Verletzung der Verfassung. Das muss aufhören, das muss gestoppt werden. Und denjenigen, die das voll verteidigen unter dem Vorwand Krieg gegen den Terrorismus. Nun gab es vor ein paar Tagen in der Washington Post einen sehr interessanten Artikel von Daniel Ellsberg, der ja derjenige war, der damals die Pentagon-Papiere in der Nixon-Periode da an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und der hat also in einem lesenswerten Artikel, den ich also auch nur unseren Zuhörern empfehlen kann, den Punkt gemacht, dass er absolut der Meinung ist, dass Snowden recht hatte, also nicht in Amerika zu bleiben, sich nicht den Gerichten zu stellen, wie er das damals gemacht hat, mit dem Argument, dass das Amerika von heute ein ganz anderes Amerika ist als das zu seiner Zeit. Dass er damals die Chance hatte auf Bail, also auf ein Hinterlegen von einem Geldbetrag auf freiem Fuß zu sein, während wenn der Snowden da geblieben wäre, dann wäre es ihm so gegangen wie diesem Manning, das ist derjenige, der mit dem WikiLeaks zusammengearbeitet hat, der seitdem im Gefängnis sitzt, in Isolationshaft und da keinerlei rechtliche, richtigen Prozess erwarten kann. Und allerdings ist diese Parallele wirklich auch da. Also dass im Grunde, also das Gespenst oder der Geist von Watergate, der ist nicht weit weg. Das ist, da ist so viel Material im Hintergrund, was da köchelt, dass das also wirklich eine hochexplosive Situation da bedeutet. Also unsere Haltung ist halt, wir sagen im Grunde, es geht um die Existenz Amerikas, genauso geht es um die Existenz Deutschlands. Also wir haben heute die Gefahr von einem neuen Faschismus, das wird offen gesagt. Also wie gesagt, JP Morgan könnte nicht deutlicher sein. Und im Grunde ist das, was heute passiert, also 1971 hat mein Ehemann, der damals natürlich noch nicht mein Ehemann war, eine denkwürdige Debatte gehabt in Columbia University mit einem Ökonomen namens Abba Lerner. Und in dieser Debatte hat er diesen Lerner dazu gekriegt zu sagen, ja, wenn die Leute Schacht akzeptiert hätten, Schacht zu akzeptieren, dann hätte man Hitler nicht gebraucht. Und naja, das war halt der Punkt, nachdem praktisch die internationale Oligarchie beschlossen hat, dass der LaRouche zu gefährlich ist, weil er, wenn er Ökonomen dazu kriegt, solche Sachen zu sagen, dass man das gefälligst nicht mehr öffentlich diskutieren darf. Aber wenn man es mal genau betrachtet, was die EU-Kommission und die Europarat in Bezug auf Europa vorschlagen, jetzt der Herr Asmussen, der also diese Bail-in-Politik noch vorziehen will, das ist schlimmer als Jalmach Schacht. Da braucht man gar keinen Hitler, weil das, was die vorschlagen an Kürzungen des Lebensstandards und der Lebenserwartung, die damit einhergeht, und das wissen die Beteiligten auch ganz genau, das ist schlimmer als Jalmach Schacht. Das ist im Grunde, das sind die Lösungen der 30er Jahre. Und also wir hatten ja neulich eine Intervention in Wiesbaden, wo der Chefökonom der Deutschen Bank und auch der hessische Finanzminister ganz offen gesagt haben, Bankguthaben sind nicht sicher. Die Leute sollen nicht denken, dass da kein Recht drauf, da kein Recht existiert, darauf zuzugreifen. Ja, das ist der Plan. Die wollen nach dem Bailout den Bail-in machen. Das heißt, die Bankguthaben der Bürger, der Geschäfte, der Sparer, das soll alles benutzt werden, um dieses vollkommen marode System irgendwie noch länger da aufrechtzuerhalten, aber um den Preis der Enteignung der Bürger. Und das alles ist offen, das kann jeder nachvollziehen. Bail-in ist inzwischen überall diskutiert. Und naja, dagegen muss man eben wirklich, wirklich Widerstand leisten, weil das ist nicht nötig. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt den Weg, Glass-Steagall, Trennbankensystem in der Tradition von Roosevelt, Kreditsystem, Wiederaufbau der Realwirtschaft, in Europa natürlich Rückkehr zur souveränen Kontrolle über die eigene Währung. Aufbauprogramme, das alles haben wir ja ausgearbeitet. Und ich würde also die Zuhörer wirklich, wirklich nochmal auffordern, bleiben Sie nicht passiv, sondern das ist eine Situation, wo es eine Lösung gibt. Aber ob diese Lösung durchgesetzt werden kann, das hängt unter anderem auch vom persönlichen Mut des Einzelnen ab, mitzuhelfen, diese Lösungen durchzusetzen. Also ich bin in Bezug auf die USA eigentlich recht zuversichtlich, weil da ist eine riesen Mobilisierung im Gang im ganzen Land. Und wenn die USA Glass-Steagall durchsetzen, dann bleibt den Europäern gar nichts anderes übrig, als dasselbe zu tun. Und darauf müssen wir sie vorbereiten. Wir haben in Italien schon 4 Gesetzesvorlagen für Glass-Steagall im Parlament eingebracht. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum wir in Europa nicht in allen Staaten das Gleiche machen können.
Ja, wunderbar, Helga. Also ich danke dir sehr für deine Gedanken, für die Einschätzung und für diejenigen, die Fragen zu diesen Themen haben. Die können Sie natürlich stellen, wenn Sie möchten, via E-Mail, dann an info@byso.de oder auch radio@byso.de. Und ansonsten finden Sie auf unserer Webseite alles Weitere, was Sie noch brauchen. Und Helga, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das vielleicht bald wiederholen können.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Danke. Tschüss.
Tschüss.